90 Minuten FM. Ja, herzlich willkommen beim Rallycast Nummer 18. Ich hoffe, alle haben noch Endorphine in sich, wie gestern Abend so gegen 19.30 Uhr. Ich nehme an, du auch, Marc Janko, unser heutiger Gast. Hallo.
Hallo, servus. Ja, natürlich. Also ich habe das Spiel gestern beim Public Viewing von am Hauptbahnhof verfolgt und hatte nicht nur aufgrund des Ergebnisses eine schöne Zeit.
Ja, irgendwann sind auch bei uns, wir haben es gemeinsam im Kreis geschaut, die Löcher aus dem Käse gefallen und ich war sehr, sehr neidig auf alle meine Freunde, die in Berlin waren. Du bist das dritte Mal hier, lustigerweise das erste Mal in der Ausgabe Nummer 4. Das war nach den ersten 4 Spielen unter Rangnick und dann zum Jahresabschluss nach den Partien gegen Belgien und Schweden.
Ab 3-mal kriegt man Geschenk, oder?
Ja, ich habe dir einen Kaffee bringen lassen.
Ah, danke schön.
ja, wenn wir so ein bisschen zurückdenken, weil wir jetzt eh himmelhoch jauchzend sind heute, ja, so ist es halt. Marc Janko schüttelt den Kopf. Ja, wie beurteilst du die Entwicklung bis gestern?
Ja, also du hast das eh jetzt gerade schon vorweggenommen. Himmelhoch jauchzend würde ich jetzt nicht mitgehen. Es war gestern ein wichtiger Sieg, aber auch ein Sieg, den ich, ja, so, wie soll ich sagen, das eingeschätzt habe oder mir erhofft habe. Ich habe uns schon vor dem Spiel stärker als die Bullen wahrgenommen und das hat sich dann auch so herausgestellt. Ich fand es zunächst ein bisschen, und das spielt auch dieses Himmelhoch jauchzend ein bisschen mit, ja, fast ein bisschen verwunderlich, dass dann die allgemeine Stimmung, die man auch zwischen den Zeilen auch teilweise lesen konnte in der einen oder anderen Ausgabe der Printmedien, eine Enttäuschung mitgeschwungen hat nach dem Frankreich-Spiel. Und ich habe mir nur gedacht, also Leitl, entschuldige, das ist eine Top-2-Nation der Welt. Und da mit einem Eigentor 1-0 verlieren, gibt es Schlimmeres. Also ich glaube, die Jungs haben das auch im ersten Spiel großartig gemacht. Und ich glaube, da fehlt es oftmals auch immer ein bisschen an der Einschätzung. Wir haben im Vorfeld des Turniers unglaublich viele und schmerzhafte Ausfälle hinnehmen müssen, die uns sehr, sehr lange eine Struktur gegeben haben im Mittelfeld. Allen voran Xaver Schlager, kurz vor der Euro, der hat uns brutal wehgetan, dass der raus ist. Also da sind jetzt die Chancen nicht unbedingt gestiegen mit all diesen Verletzungen. Und deswegen fand ich die Erwartungshaltung vielleicht auch eine Art Hoffnung ein bisschen überzogen, in so einer Gruppe da weiterkommen zu müssen oder Hoffnungen zu haben, dass wir weiterkommen, kann man haben. Aber ich bin immer Fan davon, dass man es richtig einordnet. Und dementsprechend, um jetzt wieder einen Bogen zu spannen zu den Polen gestern, das haben sie super gemacht. Das habe ich mir auch erhofft und auch erwartet. Und das haben sie geliefert mit all ihrer Leidenschaft, mit all ihrem Gameplan. Und jetzt kommt aber das nächste desillusionierende Thema, die Holländer. Also die schätze ich irgendwo ein bisschen schwächer wie die Franzosen ein, aber natürlich auch stärker wie Polen. Und da braucht man wieder einen Kraftakt. Und wenn wir weiterkommen, bleibe ich dabei, wäre es eine Sensation.
Ja, jetzt haben wir alle Themen durchbesprochen. aufhören. Was ich sehr cool finde, ist, dass du heute unser Gast bist, ist, weil du ja selbst eine Europameisterschaft miterlebt hast, was ja, glaube ich, ungefähr 50 Österreicher oder so betrifft. Lassen wir mal die Euro 2021 aus, weil ich glaube, wenn du da damals mit dem schwächsten Team reingehst, das lassen wir jetzt mal aus, aber vielleicht kann man so dieses Frankreich-Spiel ein bisschen vergleichen oder andenken an die Situation Euro 2016. Ihr habt eine gute Quali gespielt, lustigerweise waren es jetzt auch nicht jedes Spiel 5-0, sondern es waren viele 1-0 und so weiter. Die Wartungshaltung war riesig, du hast schon überall alles Mögliche gelesen, dass wir so und so schon Europameister sind. Dann sind wir an Ungarn gescheitert, mehr oder weniger. Aber war es vielleicht ganz gut, dass man die stärkste Mannschaft zieht, knapp verliert und ehrlicherweise ehrlicherweise einfach auch verdient verliert, weil im Endeffekt haben wir in 90 Minuten haben wir es einmal in die Box reingeschafft und ja, da kann man sagen, wir müssen effizient sein gegen Frankreich, aber viel ist ja spielerisch nicht gegangen gegen Frankreich.
Also auch da waren jetzt viele Themen dabei. Ich weiß nicht, wie ich das alles beantworten soll. Vielleicht nochmal zu 16. Also wir sind meines Erachtens nach nicht an Ungarn gescheitert, sondern an Island, weil beim letzten Spiel wäre es noch immer möglich gewesen, mit einem Sieg gegen Island weiterzukommen. Und ich möchte es auch nicht für die Zuhörerinnen und für den Zuhörer nochmal alles aufwärmen, woran es da gescheitert hat. Fakt ist, wir haben den Ansprüchen nicht Genüge getan. Und es war auch eine ganz andere Ausgangssituation. Also damals war eben, du hast es schon kurz angeteasert, die Erwartungshaltung nach der Gruppenauslosung so, ja, da muss man weiterkommen. Und das ist auch, damals war es auch durchaus berechtigte Erwartungshaltung an die Mannschaft. Und das ist jetzt eben heuer eben anders. Also wir haben eine wirkliche Hammergruppe zugelost bekommen mit Frankreich, Holland und Polen. Und nochmal, da ist der Druck, meine ich, als Außenstehender und mittlerweile Fan, ein ganz anderer wie damals gewesen, weil damals, auch das hast du schon gesagt, wurde schon als insgeheimer Europameistertitel Favorit gehandelt. Und dann hat es eben in der Gruppenphase nicht gelangt. Und ich glaube, dass auch die Auslosung sehr, sehr zu unseren Gunsten gelaufen ist. Das haben viele im Vorfeld anders gesehen, heuer meine ich, weil du einfach den vermeintlich stärksten Gegner gleich im ersten Spiel hast. Und wir alle wissen, dass die ersten Spiele von großen Nationen, auch von Mitfavoriten, nicht immer die besten gewesen sind. Ich erinnere bei der letzten WM an Argentinien. Die haben gleich einmal gegen Saudi-Arabien ausgeschüttet und sind dann trotzdem Weltmeister geworden. Also da ist für jede Mannschaft so in einem Großturnier so ein bisschen ein Sprung ins Ungewisse. Wo stehst du? Hast du einen günstigen Spielverlauf? Weil wir alle wissen natürlich auch, dass Spielverläufe teilweise verrückt sein können und du dann einfach nicht mehr den Weg zurückfindest ins Spiel. Und dann startest du mit einer Niederlage und das ist bei einer Endrunde, wo du drei Spiele in der Vorrunde hast, natürlich fatal.
Vielleicht, wenn ich dich jetzt unterbreche mit einem Handzeichen, das sieht man natürlich nicht im Podcast, aber du hast ja auch viele Europacup-Gruppenphasen gespielt. Generell der stärkste Gegner, den größten Brocken gleich am Anfang zu bekommen. Ich nehme an, das ist ganz angenehm, weil egal, ob man jetzt mit Salzburg oder jetzt mit Österreich spielt, man ist jetzt nicht in jedem Spiel Favorit. Kurz um das Thema Frankreich abzuschließen. Es ist ganz angenehm, wenn man dort keine auf die Rübe bekommt und wenn man dann trotzdem weiß, okay, schwieriger wird es jetzt auch nicht mehr.
Ja, sehe ich ganz genauso und nochmal, die Jungs haben es, glaube ich, großartig gemacht. Frankreich hat sicher blutige Nase holen müssen für den Sieger.
Ja, hätte natürlich nicht so sein sollen. Also ich hoffe, es geht ihm gut, der Nase.
Schaut wieder danach aus, ja, dass ihm gut geht.
Ja, jetzt schauen wir uns aber konkret das Polenspiel an. Zumindest bei uns, ich weiß nicht, wie es bei euch war, wie die Aufstellung gekommen ist. Wir waren ein bisschen überrascht, dass der Grilic spielt, wir waren ein bisschen überrascht, dass der Nautovic auch startet. Die Innenverteidigung hat, glaube ich, mit der Abwesenheit vom Herrn Danso auch viele überrascht. Ja, wie war es für dich?
Ich war, ja, wie soll ich sagen, auch ein bisschen überrascht, aber ich habe das auch dem Ralf Rangnick im Vorfeld wirklich tatsächlich abgekauft, dass er sagt, dass er allen seinen Kaderspielern vertraut und das hat er dann ultimativ mit dieser Aufstellung dann auch bewiesen, weil er doch die eine oder andere Wechselung durchgeführt hat. Und dementsprechend fand ich es im ersten Moment überraschend, aber im Nachhinein auch wieder ein cooles Zeichen an die Mannschaft.
Hat es dich überrascht, dass der Maxi Weber nicht gespielt hat?
Ja, also ich tue mir immer schwer mit dem Ausdruck überrascht, weil das würde ja so ein bisschen auch mitschwingen, ich traue es den anderen nicht zu, die jetzt da reingerutscht sind. Und wir reden hier von Trauner und Lienhardt, das sind zwei herausragende Innenverteidiger und der Erste hat uns dann auch in Führung geschossen. Also Maxi ist genauso ein großartiger Verteidiger. Also ich sehe unsere Innenverteidigung sehr, sehr gut aufgestellt und ich glaube, dass wir da auch gut durchrotieren können, ohne an Qualität zu verlieren. Und ich gebe da natürlich auch recht, Kevin hat es bisher auch herausragend gemacht. Aber der Teamchef hat sich halt gewisse Sachen überlegt. Und diese Floskel, man braucht alle 23 Kaderspieler jetzt, oder bei der EM sind es jetzt natürlich, glaube ich, ein bisschen mehr, ist jetzt nicht nur eine Floskel, sondern wurde auch gelebt und das ist ja auch gut so.
Die Hintergedanken hinter dem Marko Arnautović, ich meine, er hat ja jetzt auch noch gesagt, naja, ich bin ja eh nicht so alt, weil das hört er ja auch sehr oft und ich glaube, er liest das ja auch und sagt, naja, ich bin nicht so alt. Mein Gedankengang war, wir werden wahrscheinlich mehr den Ball haben und wenn man dann vorne einen drinnen hat, der auch einmal am Scheiberl tanzt,
Ja, also ich glaube auch, dass die Überlegung gewesen ist vom Ralf Rangnick, dass wann, wenn nicht in diesem Spiel, wo wir wahrscheinlich von der Ausgangssituation eigentlich auf einen Gegner getroffen sind, der uns mehr den Ball überlassen wird. Das heißt, die Wege, um vorn anzupressen, sind nicht so groß, und dementsprechend habe ich es eben auch dann, als ich die Aufstellung gesehen habe, für gut befunden und auch verstanden, weil wann, wenn ich den so in einem Spiel den Marco spielen lassen, Marco kann auf engstem Raum Bälle festmachen, den Gegner freispielen, aber auch selber zum Abschluss kommen, hat einen guten Abschluss. Und ja, das mit dem Alter, ich glaube, das nervt ihn nicht nur ihn schon seit längerem, aber das ist halt, hat sich so eingebürgert, dass sobald der Spieler die 30 überschreitet, wirst du eigentlich bei gefühlt jedem zweiten Interview gefragt, wie lange spielst du eigentlich noch? Frag nach bei Andi Ulmer. Und das ist einfach so, aber ja, ich glaube, der steht da drüber.
Es war, soweit ich das mitbekommen habe, auch die älteste Startelf, die man hätte aufstellen können. Ich glaube, viel älter würde es nicht mehr gehen, außer man hätte natürlich den Andi Ulmer noch mitgenommen.
Und siehst du, es hat funktioniert.
Jetzt gehen wir aber noch einen ganz kleinen Schritt zurück. Du hast das vorhin schon angesprochen, deshalb habe ich Island vorhin nicht gesagt, weil ich wollte es jetzt ansprechen. Mhm. Jeder wusste, wir müssen wahrscheinlich gegen die Polen gewinnen. Wenn man sich statistisch anschaut, sind 3 Punkte plus ein -1 Torverhältnis immer ein guter Tipp gewesen, oder ausreichend gewesen, um als Gruppendritter auch weiterzukommen. Jetzt komme ich da zu diesem Island-Spiel, da hat auch jeder gesagt, es geht noch, also für die jüngeren Zuhörerinnen und Zuhörer, das war bei der Europameisterschaft 2016, Österreich hat am dritten Spieltag Island einen Außenseiter gezogen und hätte noch aufsteigen können. Genau, vielleicht erzähl mal, wie war das für euch Spieler damals?
Ja, es ist die Frage, wie umfänglich ich antworten soll, weil das Spiel natürlich auch eine gewisse Vorgeschichte hatte. Ja. Also musst mich kurz briefen. Okay, dann Daumen hoch. Also schau, wir sind zu EM gefahren. Ich erzähle es, probier's in aller Kürze zu erzählen. Riesenerwartungen, erstes Spiel gegen Ungarn, du hast ja schon gesagt, verloren, aber im ersten Spiel nach gefühlt, ich glaube, 20 Minuten unserem mitunter wichtigsten Spieler in der Offensive verloren, Junusovic, der in der Quali jedes Spiel gemacht hat, das um und auf in der Offensive war, um mich herum weite Wege gemacht hat. Stangenschuss von David, wir gehen in Rückstand, kommen nicht mehr ins Spiel zurück, verlieren das Spiel, abgehakt. Okay, zweites Spiel gegen den späteren Europameister, ein 1:1 oder 0:0, glaube ich weiß es ehrlich gesagt gar nicht mehr. 0:0, danke. Im Off wurde mir das gezeigt. Siehst du, so verdrängt man auch gut Sachen. Auf jeden Fall einen Punkt geholt gegen den großen Ronaldo, Robert Alme über sich hinausgewachsen. Positiv. So, und dann gehst du ins letzte Spiel gegen Island. Auch da wurde die Rotationsmaschine angeworfen. Viele Spieler waren nicht in ihrer Bestform. Ich habe zum Beispiel 2 Monate vor der EM kein Spiel mehr machen können aufgrund einer Muskelverletzung. Bin eigentlich ohne Spielpraxis dort angetreten, was auch nicht richtig optimal ist. Und dann gehst du in dieses Spiel und der Marcel Koller sagt uns 1000 Mal vor dem Spiel, passt auf, Einwürfe von der Seite, es wird gefährlich. Was passiert? Ich glaube, auch da weiß ich die Minute nicht mehr, aber irgendwie gleich am Anfang, erste Halbzeit, der erste weite Einwurf von der Seite, Gewusel im Strafraum, die gehen 1-0 in Führung. Dann bekommen wir einen Elfmeter, Dragovic, der bisher nie zu Elfmetern angetreten ist, nimmt sich den Ball, verschießt den Elfmeter, das wissen auch nicht mehr viele, dass wir einen Elfmeter verschossen haben. Wir machen den Ausgleich durch Schöpf, ich bin in der Zwischenzeit schon im Spiel gewesen. Dann noch eine Aktion, ich spiele einen Doppelpass mit Schöpf, er trifft die Innenstange, wir werfen alles nach vorne und dann machen sie im Konter irgendwann in der 93., 94. das 2:1, was eigentlich komplett wurscht gewesen ist. In einer Quali hätten wir das unentschieden gespielt, das Spiel, und hätten einen Punkt mitgenommen, aber hat uns nichts genutzt. Das heißt, uns war klar, uns hilft ein Sieg. Zusammenfassend, es ist wirklich unfassbar blöd gelaufen. Viele Verletzungen, viele Leute waren nicht fit. Und ja, die Drucksituation war da, aber dessen waren wir uns auch bewusst. Und damit konnten wir auch insofern umgehen. Damit kann also jeder Leistungssportler umgehen, weil er das gewohnt ist auf Vereinsebene, auf Nationalteamebene. Und jetzt auch wieder den Bogen zu spannen. Ja, die Jungs waren sich jetzt bewusst, dass wir wahrscheinlich nach dem ersten Spiel mit 0 Punkten dastehen werden, außer jeder wächst über sich hinaus, und das wäre auch möglich gewesen. Aber es hat halt nicht so geklappt in dem Spiel. Und das hat auch jeder, glaube ich, richtig einordnen können. Das heißt, das hat der Ralf Rangnick, glaube ich, auch, glaube ich, im Vorfeld des Polenspiels gesagt. Das war ja uns allen bewusst, dass wir auch irgendwann mal ein Spiel gewinnen müssen in der Vorrunde. Und das haben sie dann auch, wie gesagt, bravourös gemacht.
Dankeschön. So, jetzt kann jeder noch mal kurz zurückspulen, wo er vielleicht ein bisschen kurz ausgestiegen ist. Fun Fact, ich habe nebenbei den Laptop offen, es war tatsächlich damals bei diesem Island-Spiel ein polnischer Schiedsrichter. Aber
ja. An dem ist nichts gelegen.
An dem ist es nicht gelegen. Jetzt jetzt kommen wir endlich zu gestern. Jetzt denken sich alle, wann sehr reden, gut. Was reden ja, die zwei da
ja, von die zwei Geschichtsprofessoren, ja.
Gehen wir rein ins Spiel. Ich glaube, ein Traumstart. Besser kannst du nicht starten, oder?
Ja, grandios. Gernot Trauner hat da wieder mal seine absolute, ja, fast Einzigartigkeit, weil der ist ja gefühlt einer der wenigen Verteidiger, die wir haben, die bei Standardsituationen so viel Tore machen. Das ist eigentlich unfassbar. Nicht nur jetzt in seiner LASK-Zeit, sondern auch dann jetzt mittlerweile bei Feyenoord. Da ist er aufgestiegen zum Kapitän, zum Leistungsträger, hat auch dort für einen Innenverteidiger eine beachtliche Torquote. Also der weiß schon, wo das Tor steht, und das hat er dann auch in dem Spiel untermauert. Und wie du sagst, super Spielverlauf. Wir gehen in Führung, Euphorie da, das Stadion bebt. Und dann geht's weiter mit dem Ausgleich wahrscheinlich.
Ja, ich meine, allzu schwer hat es ihm die Verteidigung der Polen eigentlich auch nicht gemacht. Also da war Gernot alleine im Strafraum eigentlich.
Ja, wobei, also ich habe mir das zweimal in der Slow-Mo, wie es neudeutsch heißt, angeschaut, und der war wirklich gar nicht so leicht zu machen. Und auch die Wucht, die er hinter den Ball bekommt, das ist echt beachtlich und bestätigt einmal mehr, dass er ein Meister in Kopfballsituationen ist.
Ja. Ja, genau. Und jetzt hast du eh auch schon angesprochen, dann kam so diese Zeit herum nach diesem Führungstreffer. Wir haben nicht nachgelegt. Ich glaube, wir haben bei dieser Euro dann auch schon erlebt, oder generell im Fußball weiß man, der Favorit, oder irgendwann gehst du in Führung, und wenn du dann nicht nachlegst, wird es schwierig, was uns ziemlich viele geile Spiele beschert hat, die wir da schon so gesehen haben. Andererseits zum Beispiel England-Serbien, die sind halt in Führung gegangen und haben dann eigentlich nichts gemacht. Da hast du dann immer die Gefahr, dass dir hinten noch irgendwas reinfällt. Österreich ist nach einer halben Stunde reingefallen, aber wir sind schon noch etwas passiver geworden, oder?
Ja, habe ich auch so gesehen. Warum auch immer, also vielleicht hat es auch ein bisschen damit zu tun gehabt, dass dann, also ich weiß nicht, ob irgendwie mit zu viel Selbstsicherheit dann sich breit gemacht hat und dass man sich zu sehr in Sicherheit gewogen hat, aber man hat dann leider Gottes die Polen wieder ein bisschen zurück ins Spiel kommen lassen, hat ihnen mehr Spielanteile gelassen. Und ich glaube, genau das wurde dann auch in der Halbzeit eben auch angesprochen, dass das einfach nicht sein darf. Und Ralf Rangnick hat wahrscheinlich die Jungs in der Halbzeit, wie wir auch später erfahren haben, auch dann wirklich die richtigen Worte gefunden, sie richtig angesprochen. Und dann zweite Halbzeit war es eigentlich meiner Meinung nach ein Spiel auf einer leicht schiefen Ebene zu unseren Gunsten. Und dann haben sie es wirklich nach Hause gespielt, und die Polen haben sukzessive immer mehr Kraft verloren. Sind auch nicht mehr in die Zweikämpfe gekommen, je länger das Spiel gedauert hat, und wir haben dann unser Spiel cool zu Ende gespielt.
Ich glaube, das ist ja auch sehr anstrengend, wenn dich andauernd der Herr Leimer und Co. irgendwie anlaufen, oder? Was macht das mit einem als Spieler, wenn man so arg angepresst wird?
Ja, also ich glaube, nicht nur anstrengend, sondern auch total nervig. Also du bekommst endlich mal den Ball, und dann schwirren die ganze Zeit drei, vier Spieler um dich herum und immer die gleichen. Und wollen dir den Ball immer wegnehmen und schaffen es auch größtenteils. Und das ist, glaube ich, als polnischer Spieler gestern sehr unbefriedigend gewesen.
Ja, jetzt bin ich gedanklich mit diesem Pressing am Anfang gewesen und dann auch wieder am Ende. Nur zwischendrin möchte ich nochmal ganz kurz da auf diese Phase, wo wir eben auch das Gegentor bekommen haben, zurücksprechen. Ich glaube, das ist einer der klassischsten Klassiker. Du gehst 1-0 in Führung und dann schlaft es ein bisschen ein. Ich habe mit einem Freund aus England gewhatsappt, der ist nicht der größte Gareth Southgate-Fan, überraschenderweise.
Ist nicht,
weil er
ist
sagt,
nicht der Einzige.
da hat er gesagt, es ist irgendwie ein Wahnsinn, wir schießen das 1-0 und dann stellen wir quasi das Spiel ein. Aber das passiert dann schon auch am Feld für die Spieler, oder? Ich meine, du hast ja ein paar Fußballspiele absolviert. Vielleicht kannst du das so mal erklären. Weil ja, es gibt Trainer, die sagen, ziehen wir uns zurück, kontern wir. Aber es gibt wahrscheinlich auch schon eine psychologische oder Spielfilmkomponente, wie auch immer man das sagen kann.
Ja, also man darf sich jetzt nicht so vorstellen, dass da jetzt irgendwie kollektiv ausgerufen wird, Jungs, wir ziehen uns zurück und alle nur mehr defensiv, sondern irgendwie, das passiert halt in einem Spiel. Es ist möglicherweise ja irgendwie auch bei allem ein ähnliches Unterbewusstsein hat dann irgendwie sich gemeldet und gesagt, okay, jetzt verwalten wir mal einigermaßen das Spiel. Aber es hat dann auch oft mit dem Gegner zu tun, dass der halt dann ein bisschen aufkommt. Es sind so Kleinigkeiten, das hört man natürlich in der Öffentlichkeit nicht immer gern, weil man immer gern Gründe haben möchte, konkrete Gründe, aber ein Spiel hat immer gewisse Phasen und es sind dann so kleine Momente, Zweikämpfe, Schiedsrichterentscheidungen, auch einmal de facto Glück, dass der Ball einmal auch zum Falschen springt, wo du dann einfach auch ein bisschen Unsicherheit anhäufst und dadurch probierst wieder an Sicherheit zu gewinnen. Und so würde ich das vielleicht probieren zu erklären für alle, die nicht Fußball gespielt haben, dass das eben auch ein völlig normaler Vorgang ist. Und der passiert nicht nur uns als Österreichern, sondern der passiert nahezu jeder Nation, wenn man sich die Spiele angeschaut hat. Vielleicht den Spaniern nicht als einzige Nation, aber sonst habe ich bei dieser EM, okay, den Deutschen vielleicht auch nicht, aber sonst habe ich bei dieser EM diese Phasen bei allen Teams wahrgenommen zwischendurch. Und das ist einfach das Fußballspiel an sich. Und ich möchte nochmal in Erinnerung rufen, gegen Polen, das war halt eine Standardsituation. Und gegen Standardsituationen sollst du natürlich auch gut verteidigen oder besser verteidigen. Aber das kann halt leider Gottes auch immer passieren. Das ist eben der Fußballsport, da waren wir der hat die Zuteilung nicht gepasst, zu schläfrig. Und dann fangst du den Gegentor und auf einmal, das ist ein Wirkungstreffer. Ja.
Mhm. Vor allem die Franzosen haben ja auch ein Tor geschossen und haben sich dann zurückgezogen. Also der Hettichon verließ sich dann ja auch darauf, dass er einfach schnelle Spieler hat, weil es ist ja auch als Stürmer leichter, 20 Meter alleine auf den Tormann zuzulaufen, als jetzt langsam aufzubauen, einen massierten Block irgendwie zu überwinden, weil das ist jetzt nicht Österreichs Stärke, einen tiefstehenden Gegner auf Dauer zu knacken.
Ich korrigiere, die Franzosen haben aktuell Stand heute 4 Punkte und haben noch selber kein Tor geschossen. Du weißt, was ich meine.
Ja, wir sind ja nett und haben es für Sie erledigt. Jetzt sind wir in der Halbzeitpause angelangt und nehmen uns da jetzt so ein bisschen die Umstellung und Wechsel vor. Ich glaube, das war notwendig, dann mit Patrick Wimmer wen reinzubringen, der verrückte Sachen machen kann, sage ich jetzt mal, oder?
Ja, er ist auf jeden Fall ein Spieler, der eine unglaubliche Geschwindigkeit hat und das ist nie schlecht im modernen Fußball, wenn du solche Spieler hast, die auch das 1-gegen-1 auflösen können, weil das ist schon etwas, wenn der Wimmer nicht am Feld steht, was uns definitiv fehlt auf den Außenbahnen. Wir haben jetzt niemanden, der, um jetzt ganz kurz nochmal in die früheren Zeiten zu springen, als Marko Arnautović, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, auch noch auf der Außenseite gespielt hat. Der war nicht immer Mittelstürmer, hatten wir auch solche Qualitäten. Und das ist, wenn man sich auch die Top-Nationen anschaut, einfach ein Standard-Setup, um erfolgreich zu sein, dass du einfach auf der Außenseite, ob es jetzt nur links oder nur rechts oder idealerweise auf beiden Seiten ist, sei dahingestellt, aber zumindest auf einer Seite solltest du in einem Stande sein, 1-gegen-1-Situationen aufzulösen. Das haben wir ja in der aktuellen Formation gestern am Anfang nicht gehabt. Und da ist natürlich das dann für Mittelstürmer oder für Spieler ganz vorne drin brutal schwer, da irgendwie sich in Szene zu setzen, weil du eigentlich abhängig bist von den Leuten oder von den Spielern um dich herum. Und wenn, ich habe einmal gesagt, wenn du eine Burg einnehmen möchtest, probier es nicht immer nur über den Haupteingang, sondern musst du mal links und rechts auch probieren, die Mauern zu zerstören. Und so ist es im Fußball genauso. Und das, wenn du nur dieses eine Stilmittel hast mit Umschaltmomenten durch die Mitte, dann wird es halt sehr ausreichbar. Und dementsprechend können sich die Gegner da gut drauf einstellen. Aber ja, mit der Hereinnahme von Wimmer wurde das dann besser. Hat natürlich auch mit der immer müder werdenden polnischen Mannschaft zu tun.
Ja, und dann ist dann später ja auch dann so zwischendurch, gut, das war ein positionsgetreuer Wechsel, wie ich jetzt beim Herfahren noch gehört habe, wird der Gernot Rauner auch noch untersucht, weil er sich ein bisschen wehgetan hat.
Ja, hat nicht gut ausgeschaut. Also ich meine jetzt, bin jetzt kein Arzt und ich wünsche ihm Gernot natürlich auf dieser Stelle alles Gute, aber das wird sich nicht mehr ausgehen bei der EM.
Ja, auch von meiner Seite alles Gute. hoffen wir vielleicht wieder im Viertelfinale fit oder so. Kommen wir zum Alexander Prass. War, glaube ich, irgendwie so ein ziemlich guter Move vom Rangnick, den grundsätzlich da auch als Linksaußenspieler reinzubringen. Und ja, du hast gerade gesagt, wenn man eine Burg einnimmt, dann soll man es nicht über den Haupteingang probieren. Nicht ständig. Oder was er dann halt gemacht hat oder was in dieser Szene gemacht wurde, man hat quasi so ein bisschen sich ein trojanisches Pferd einfallen lassen.
Ja.
Also
schöne Formulierung.
Sowas passiert einfach, oder? Dass der Arnautović da drüber steigt und zack.
Ja, er ist einfach genial. Ich habe das immer wieder gesagt. Marco ist einer der besten Spieler, mit denen ich jemals zusammengespielt habe, sowohl auf Clubebene als auch im Nationalteam. Er ist begnadet, er hat ein Gefühl für Räume. Er weiß, wann er am Ball zu sein hat und wann er es lassen soll, wann er eben auch drübersteigen soll. Und hat durch diese Drübersteigaktion dann eben auch den Baumi super freigespielt, der dann das gemacht hat, was wir von ihm gewohnt sind die letzten Monate, nämlich Tore zu schießen. Und das war natürlich dann auch irgendwo, mir fällt kein anderes Wort ein, aber der Dosenöffner. Und dementsprechend war das dann fast spielentscheidend.
Ja, ja, wir haben dann noch ein weiteres Tor geschossen. Marko Arnautović hat sich dieses Tor auch abgeholt. Wenn wir jetzt über den Elfer sprechen, das war eine typische Umschaltszene im Endeffekt. Die hätten wir wahrscheinlich nachher schon noch gekriegt. Also ich habe jetzt nicht so im Gefühl gehabt, dass die Polen sich da jetzt noch erholen können, weil wir hatten ja zu dem Zeitpunkt auch noch zwei Wechsel offen und die wissen natürlich auch, wer bei uns auf der Bank sitzt, sie hatten Lewandowski schon drinnen. Hättest du den Elfer so versucht mitzunehmen?
Meinst du jetzt als Ausführender oder
als Marcel Sabitzer?
Ach so.
Du läufst alleine auf den polnischen Torwart zu.
Also ich möchte nicht, dass das jetzt irgendwie einen falschen Eindruck bekommt. Also ich Sabi, absoluter großartiger Spieler und was der in der Saison geleistet hat, unfassbar. Ich war aber trotzdem nie ein Spieler, der Elfmeter quasi gezogen hat. Also dass man irgendwie probiert, sich da im Strafraum, ich sag's jetzt einmal so, dass man mehr draus macht oder vorgibt, einen Kontakt zu suchen. Das habe ich nie gemacht. Vielleicht habe ich es auch einfach nicht können, das ist auch möglich. Aber die Situation vom Sabi gestern, da hat er schon sehr, sehr viel draus gemacht, zum Glück. Ich fand es auch großartig, dass ich gefühlt, gestern hat es keinen VAR gegeben, also ich habe auch keinen VAR-Check wahrgenommen vor dem Gerät, das irgendwie gestanden ist, Checking, Penalty. Weil als ich die Slow-Mo gesehen habe, habe ich mir schon gedacht, pum, da hat er eigentlich eher mit dem Fuß den Chesney einen mitgegeben. Ich sag mal so, ich hätte die polnische Seite verstanden, wenn man sich darüber aufgeregt hätte, aber auch die Spieler haben sich eigentlich überhaupt nicht darüber beschwert. Auch die Bank war total ruhig. Also zusammenfassend, ich fand es großartig, dass er das zu unseren Gunsten, und das ist auch immer etwas, du kannst ja den Fußballern das ist per se nicht vorwerfen, weil du musst denen ja immer mit auf dem Spiel, auf den Weg geben, dass sie den Vorteil suchen sollen am Feld. Und das ist halt so ein Moment, wo du einen Vorteil suchen kannst für deine eigene Mannschaft. Und deshalb hat das richtig, richtig gut gemacht, wurde auch nicht korrigiert, zum Glück. Und wir haben es dann dankend angenommen.
Ja, ich glaube, so kann man das auch sagen. Wobei im ersten Moment hat es wirklich so ausgeschaut. Ich meine, wir haben einen VAR. Ich habe jetzt auch nachgeschaut, es hat tatsächlich einen VAR gegeben. Ja. Ich habe in der Früh jetzt dann beim Morgencafé dann auch noch kurz ein bisschen so das polnische Twitter durchgeschaut. Die reden nicht darüber. Die sind, glaube ich.
Sprichst du Polnisch?
Nein, aber bei Twitter kann man auf Übersetzen anzeigen.
Na, siehst du, du bist der Fuchs.
Don't work harder, work smarter.
Okay, ja.
Na, die sind, glaube ich, mit ihrem Trainer eigentlich eher unzufrieden als mit allem anderen. Also da hätte ich jetzt auch nicht Dolchstoßlegenden gefunden.
Ja, und ich finde es auch also unfair, wenn man sich jetzt auf diesen Meter aufhängt, weil an dem ist es, glaube ich, auch nicht gelegen. Sonst hätte man das halt 2-1 gewonnen, weil die Polen hatten ja wirklich gar nichts mehr entgegenzusetzen. Also alles gut.
Ja, das glaube ich auch. Also ich glaube, so eine derartige Situation hätten wir dann danach auch noch gefunden. Was ich spannend finde, also wer es bis jetzt geschafft hat zuzuhören, der wird, ich hoffe...
Nicht eingeschlafen ist, meinst du?
Ich hoffe, dass wenn ein paar nicht eingeschlafen sind, wir schauen uns das dann auch noch redaktionell an. Was ich sehr spannend finde, ist ja, dass man mittlerweile mit diesen Wechseln, dass du quasi die halbe Mannschaft rausnehmen kannst. Ich glaube, das ist mit dem Grund, warum es auch so aufregend ist, oder? Also wenn die Mannschaft alles fit ist, weil ich meine, ich denke mir, wenn ich dann jetzt wechsle ich in der 60. Minute drei Leute ein und denke, oh, kann ich in der 70. Minute nochmal zwei frische reingeben, oder?
Ja, also ich begrüße das schon, weil wir monieren ja Jahr ein, Jahr aus, dass es so viele Spiele gibt und das ist auch zu Recht so, dass die Spieler wirklich teilweise am Zahnfleisch daherkommen und dann noch ein großes Event spielen müssen oder dürfen. Und dementsprechend finde ich das super, dass mehr Wechsel jetzt erlaubt sind, weil es auch dem Spiel oder der Attraktivität des Spiels gut tut. Und vielleicht noch, was mir auch bei der EM mittlerweile aufgefallen ist und was ich hoffe, was übernommen wird, ist diese Sache mit dem Only Captain's Talk, weil das einfach dem Spiel eine unglaubliche Ruhe auch ein bisschen verleiht, die Schiedsrichter in Anführungszeichen schützt und das finde ich großartig, was da ins Leben gerufen worden ist.
Ja, ich glaub, dieses Rudelbilden, das ist ziemlich, schaut immer so ein bisschen so ehrenlos aus, weil wenn der Schiedsrichter jetzt die Gelbe gezeigt hat, ich meine, ich verstehe es aus der Emotion heraus, aber was...
Na, und das siehst du, was einfach mit einer strikten Regelansage dann auch passiert, mit der Art und Weise, wie ein Fußballspiel wahrgenommen wird. Es ist viel mehr Ruhe, viel mehr Souveränität am Platz, viel mehr Respekt und das ist auch immer, was die UEFA und die FIFA sich immer auf die Fahnen und auf die Banden schreiben, Respekt, aber am Feld hat es halt dann teilweise anders ausgesehen und die jungen Leute von heute schauen ja auch Fußballspiele zum Glück und das wird ja dann auch imitiert in den U-Mannschaften und die U8-Spieler rennen dann zum Schiedsrichter hin und beschreien den. Also das ist ja auch irgendwo eine Vorbildwirkung, die da uns in gewisser Art und Weise oder den Spielern zugeschrieben wird und so wie es momentan abläuft, ist es viel, viel besser und das ist nur mit einem ganz kleinen Kniff und mit einem radikalen Ansage, wenn der hinrennt zum Schiedsrichter, kriegt er gelbe Karte, Punkt. Und wenn wir schon dabei sind, das können wir gleich ausweiten für meinen Geschmack, wenn ein Foul passiert, haben die Spieler den Ball nicht mehr anzugreifen. Und das ist auch so eine Unart im Fußball, die sich seit Jahrzehnten eingebürgert hat. Und ich kann da garantieren, das wird genauso funktionieren wie beim Captain's Talk, dass das nicht mehr angegriffen wird. Und auch das ist ein Zeichen von Respekt.
Ja, es sind nicht alle Regelneuerungen schlecht, wenn man das
sagt. Nein, absolut nicht.
Also, glaub, dass man schon, also ich glaube, so ein Spiel was war das jetzt, Türkei-Georgien, das war, glaube ich, eines der geilsten Spiele, das ich in den letzten, seit ich denken kann.
Ja, war sehr cool, ja.
Ich glaube, wenn du, das klingt jetzt wahrscheinlich ein bisschen komisch, aber das sind ja auch Mannschaften, die auch eine gute Mentalität haben und wenn man das jetzt kombiniert, nur der Captain redet und ich kann noch die Leute einwechseln, dann sehen wir solche Spiele, oder?
Ja, und also wir haben mit großen Ausnahmen, also England, Stichwort, eigentlich fast nur geile Spiele gesehen. Also ich war wirklich bei jedem Spiel habe ich mich sehr, sehr gut unterhalten gefühlt. Stimmung war großartig und so soll es sein.
Ja, jetzt ist die Stimmung natürlich großartig. Wir sind schon quasi Europameister, müssen jetzt halt noch die Niederlande schlagen, damit wir halt nicht wahrscheinlich so Spanien bekommen im Achtelfinale, weil dann stehen wir wieder vor demselben Thema wie bei der Euro 2021. Du kommst weiter, hast aber in Wahrheit einen Gegner, den du nicht schlagen kannst. Ja, natürlich wollen wir die Niederlande schlagen, kein Thema. Ich glaube, die waren auch schon einmal in ihrer Gesamtheit eine bessere Mannschaft, als sie es jetzt sind, würde ich jetzt einfach mal ein bisschen vermuten, auch weil die mit Verletzungen da und dort zu kämpfen hatten. Sie haben jetzt keinen Ruud van Nistelrooy und Roy Mackay. Die jüngeren Zuhörer und Zuhörerinnen müssen das jetzt googeln, wer das ist. wie werden wir dieses Spiel erleben gegen die Niederländer?
Also ist witzig, weil ich habe eigentlich einen anderen Eindruck. Also von den Namen her, wenn du die gegenüberstellst im Vergleich zu anderen holländischen Mannschaften in der Vergangenheit, bin ich absolut bei dir. Aber wie sie sich als Team verstehen und wie sie füreinander am Feld arbeiten, habe ich da schon den Eindruck, dass da schon eine richtige Mannschaft am Feld steht, eine Gemeinschaft am Feld steht. Und das haben sie jetzt auch eigentlich in ihren zwei Spielen bewiesen. Sie haben im ersten Spiel gegen Frankreich es sehr, sehr gut gemacht. Und jetzt im zweiten Spiel, also umgekehrt, das zweite Spiel war gegen Frankreich, das erste Spiel haben sie gegen Polen relativ souverän auch hingelegt und dementsprechend wird es ein verdammt harter Ritt für uns.
Es wird wahrscheinlich das ich wollte jetzt NFL Playoff Picture sagen, weil es ist ja schon ein bisschen klarer
auch sein. Das müssen die Jungen jetzt googeln vielleicht. Ich zumindest.
Da schaut man sich dann immer an den Spieltagen, wie kommt man noch rein ins Playoff und genauso ist es ja auch bei uns. Wir werden wahrscheinlich dann bei den Gruppendritten schon sehen, ob diese 3 Punkte reichen würden.
Ich glaube schon, ja.
Aber wir werden es auf jeden Fall vor Dienstag genauer wissen. Muss man dieses Spiel angehen eigentlich?
Also das, ich glaube, ich bin mir nicht sicher, ob unsere Mannschaft das überhaupt quasi kann, auf Verwalten zu spielen. Das können das nur ganz, ganz wenige Mannschaften. Das heißt, wir werden eigentlich gleich gehen wie in jedes andere Spiel der letzten Monate auch. dass wir einfach probieren, unseren Matchplan durchzuziehen und vielleicht jetzt nicht unmittelbar jeden Ballgewinn dazu nutzen, dass wir in Anführungszeichen wie verrückt nach vorne rennen und unser Heil in der Offensive suchen, sondern vielleicht ein bisschen eine kontrolliertere Variante an den Tag legen. Wohl wissend, dass, und da glaube ich wirklich dran, dass wir mit diesen drei Punkten eigentlich schon weiter sind. Ich habe gestern auch auf X eine Statistik gesehen, wo die Prozente angegeben sind, wie viel Prozent Wahrscheinlichkeit wir beim Weiterkommen haben. Da sind wir unter den Top 3, glaube ich, gelistet gewesen. Das heißt, es müsste schon sehr blöd hergehen, wenn wir nicht weiterkommen, durch diese drei Punkte gestern. Und Holland, ja, auch das ist wieder so von der Erwartungshaltung ein Spiel, wo man eigentlich nur gewinnen kann. Ich bin übrigens im Stadion, also wenn es klappt, dann bin ich der ausschlaggebende Punkt gewesen, warum wir dann gewonnen haben. Wenn wir es nicht schaffen, auch da bin ich verantwortlich. Also ich freue mich schon brutal auf das Spiel und ich glaube, die Stimmung wird großartig, aber Holland, wie gesagt, das ist eine Nation von den Namen her nicht mehr ganz so groß wie in vergangenen Zeiten, aber wenn du die einzelnen Spieler dir anschaust, wo die gespielt haben, was die schon geleistet haben, welche Rolle die spielen bei ihren Vereinen, dann könnte es einem auch schwer und Angst und Bange werden.
Ja, ich habe mir da jetzt noch notiert, große Abschlussfrage, sind wir Geheimfavorit? Das lassen wir jetzt aus.
Ja, kann ich auch ganz beantworten, nein.
Sehr gut, passt. Wir haben uns ja schon jemanden für nach dem Achtelfinale eingeladen, wobei ich da sehr unsicher war. Ist ein cooler Gast.
Schon teasern, oder?
Nein, ich sage das noch nicht. Ich sage das noch nicht, das ist ein cooler Gast. Ja.
Mhm. Ich weiß es.
Aber fürs Viertelfinale haben wir noch niemanden. Ich glaube, ich verpflichte dich jetzt einfach. Wenn wir ins Viertelfinale kommen, sitzt man wieder da.
Okay. Ja, also da musst du schon was mehr einfallen lassen, wie einen Kaffee mehr anzubieten.
Da bringe ich ein Croissant auch noch mit.
Ja, passt, dann haben wir einen Deal.
Ja, Marc, danke, dass du hier zu Gast warst zum dritten Mal. Vielleicht wird es ein viertes Mal. Schauen wir mal, was diese Mannschaft kann. Und ja, einen schönen Aufenthalt in Berlin.
Danke, toi toi toi, drückt unseren Jungs die Daumen. Ich werde es auf jeden Fall machen.
Auf Wiederhören. 90 Minuten FM.